Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Wir feiern heute hier miteinander Abendmahl. Und was ich mit euch teilen möchte, ist so ein Stück, eine Andacht, eine Einleitung für das Abendmahl. Wie geht es euch, wenn eine Veränderung ansteht? Mögt ihr Veränderung? Magst du es, wenn es anders kommt, als du geplant hast? Ich bin vom Typ eher strukturiert, ein stetiger Typ. Und ich mag es nicht, wenn es so spontan, komplett und vor allem so völlig flexibel anders kommt. Zu viele Veränderungen, die stressen mich. Natürlich übe ich mich in Flexibilität, aber zu viel Flexibilität, die kann mich ziemlich zerreißen. Umso mehr erstaunt es mich, dass wenn wir im Neuen Testament lesen, dass Menschen scheinbar bereit sind, sofort, ganz spontan, alles stehen und liegen zu lassen und Jesus nachzufolgen. Ich lade euch ein, mit mir mal eine solche Geschichte zu betrachten. Wir finden sie in Lukas Kapitel 5. Öffnet mit mir eure Bibeln in Lukas 5. Dort haben wir die Geschichte, um die es heute geht, in der Predigt. Uns wird hier eine erstaunliche Veränderung berichtet in Lukas 5, ab Vers 27. Es heißt hier, dass Jesus hingeht. Er geht hinaus. Er verlässt dort diese Stadt, Kapernaum. Und er sieht dort jemanden am Zoll sitzen. Der heißt Levi. Und er spricht diesen Zöllner an mit diesen drei Worten: Folge mir nach. Und dann heißt es hier in Vers 28, und er verließ alles. Er verließ alles und stand auf und folgte ihm nach. Das klingt so sehr spontan. Als wäre das so die erste Begegnung, und in dieser ersten Begegnung gibt es sofort eine Reaktion. Nun, wenn man sich ein bisschen den größeren Zusammenhang anschaut, kann man durchaus davon ausgehen, dass dieser Levi, den wir ja auch als Matthäus kennen, schon die Möglichkeit hatte, einiges über Jesus zu hören. Zumindest über das, was hier in diesem Ort passiert ist, das war Gesprächsthema. Und ihr findet das ja auch in den vorhergehenden Kapiteln, zum Beispiel auch die Heilung eines Aussätzigen, die Heilung eines Gelähmten, dieser Fischzug von Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas. Sie waren ja alle dabei. Er hatte schon die Möglichkeit, Jesus kennenzulernen, und doch stellt ihm Jesus hier vor eine Entscheidung, und er ist bereit, dieser Entscheidung zu folgen. Recht spontan. Alles stehen zu lassen. Es heißt hier, alles zurückzulassen und Jesus nachzufolgen. Dieser Matthäus war also der fünfte Jünger, den Jesus berufen hat. Er hat schon erzählt, ne? Andreas, sein Bruder Petrus, Jakobus und Johannes. Jetzt kommt Levi, Matthäus, mit in diese Gruppe der Nachfolger. Wer war dieser Matthäus? Was war er von Beruf? Ein Zöllner? Also, die Zöllner kommen ja in der Bibel eigentlich, in der Bibel nicht so schlecht weg, aber in der Gesellschaft damals, aus Perspektive der Juden und erst recht natürlich aus der Perspektive der Pharisäer, waren die Zöllner synonym mit den Sündern. Das waren die Schlimmsten, die es gab. Die kooperierten mit der Besatzungsmacht Rom, die haben die Steuern eingetrieben, die waren quasi die Ausbeuter des eigenen Volkes. Nicht alle waren vielleicht so habsüchtig, dass sie mehr genommen haben, als sie hätten nehmen müssen. Von Zachäus wird uns das berichtet, dass er so einer war und sich sein Leben dann ändert. Ob Matthäus auch so einer war, wir wissen es nicht aus der Geschichte, nicht alle müssen so gewesen sein. Aber oft wurden alle in einen Topf geworfen. Das machen wir ja heute auch manchmal noch über gewisse Gruppen von Menschen. gewisse Ethnien. Da sieht man jemanden von außen und ordnet ihn gleich zu und steckt ihn in eine Schublade. Und dann bleibt er da drin. Und dann fährt die Eisenbahn drüber. Bist du vielleicht die Chance bekommen, diese Person besser kennenzulernen und merken, dieses Paradigma geht sich nicht immer so aus. Matthäus wurde von den Juden, wurde von den Pharisäern in diese Ecke gesteckt. Der ist ein schlimmer Sünder. Und umso verwunderlicher war es ja in den Augen der Pharisäer, dass Jesus, der Rabbi, einen solchen zur Nachfolge einlädt. Das hätten sie doch niemals gemacht. Ein Pharisäer hätte sich doch niemals einen Zöllner zu seinen Jüngern berufen. Die Pharisäer im Vergleich zu den Zöllnern, die kommen im Neuen Testament nicht so gut weg. Ja, es gibt Ausnahmen. Wir haben zu später Nachtstunde Nikodemus und später noch Josef von Arimathea, der sein Grab Jesus zur Verfügung stellt. Aber meistens werden sie so geschildert, und das beginnt ja hier schon im Lukas-Evangelium, dort in Kapitel 5, dass die Pharisäer sich jedes Mal mit Jesus anlegen. Sie sind diejenigen, die da kommen und Jesus beobachten und einen Vergleich anstellen und aus diesem Vergleich heraus ihn kritisieren. Sie kommen sehr oft, um Jesus zu beurteilen, um sich als Richter aufzuspielen. Und so stecken sie Jesus auch in eine Schublade. Genauso wie der Zöllner auch in einer Schublade ist. Ist Jesus nun auch für sie in einer Schublade, weil er isst und trinkt mit den Zöllnern und Sündern. Und jetzt, wo Jesus seinen Zöllner erwählt, war er natürlich bei den Pharisäern erst recht unten durch. Die Pharisäer. Kurze Anmerkung dazu. Durch ihr Verhalten, durch das Verhalten der Pharisäer, zeigen sie ja ihr Gottesbild. Durch die Fragen, die sie anfangen werden zu stellen, und wir schauen uns jetzt hier in diesem Abschnitt dann Fragen an, geben sie ihr Gottesbild preis. Und was war ihr Gottesbild? Ihr Gottesbild war unter anderem, als hätte Gott sie dazu berufen, die Rolle des Richters einzunehmen, obwohl die Rolle des Richters doch schon vergeben ist. Gott ist der Richter. Sie fühlten sich offensichtlich auch dazu berufen, die Rolle des Anklägers einzunehmen, obwohl diese Rolle doch auch schon vergeben ist. Die Rolle des Anklägers ist Satan. Und Jesus wird zu Recht sagen, sie haben Satan zum Vater. Denn er ist der Vater der Lüge. Die Rolle des Richters ist vergeben. Die Rolle des Anklägers ist vergeben. Welche Rolle haben wir dann? Sind wir da, um einander zu richten? Sind wir da, um einander anzuklagen? Ist nicht unsere Rolle vielmehr die, dass wir einander ermutigen, unterstützen? Letzten Endes sollte das ja das gleiche Ergebnis sein. Ja, wenn jemand dazu tendiert, einen anderen zu richten oder anzuklagen, will er auch irgendwo eine Veränderung im Verhalten. Aber wie bekommt man mehr eine Veränderung? Durch Richten und durch Anklagen und durch Beurteilen und Kritisieren oder durch Ermutigen? Das ist der Zeigefinger oder das ist der Daumen. Das Ziel wäre doch das gleiche. Ich möchte, dass sich was verändert. Die Worte werden andere sein, die Motivation wird auch eine andere sein. Sagst du vielleicht, was soll das Ganze? Ich sag doch nur meine Meinung. Wir leben doch in einem Land der Meinungsfreiheit. Also darf ich doch einfach frei meine Meinung äußern. Habe ich vor kurzem jetzt wieder geholt. Ja. Okay, äußere frei deine Meinung, aber denke auch daran, dass geschrieben steht, dass wir über jedes Wort, was wir sagen, es steht sogar über jedes nichtsnutzige Wort, was wir sagen, auch Rechenschaft ablegen müssen. Also es liegt schon auch mit an uns, wie wir es sagen und ob wir es sagen. Und wir sind nicht dazu verpflichtet, immer gleich alles anzusprechen, nur weil wir unsere Meinung äußern wollen. Nun, in den Augen der Pharisäer war also Matthäus kein passender Nachfolger, aber in den Augen von Jesus war er genau der Richtige. Er sollte ihm nachfolgen. Er sollte von ihm lernen. Und er wird ja dann eines Tages ein Evangelium schreiben. Und wir haben es in der Bibel, das Matthäus-Evangelium. Und Matthäus war davon so beeindruckt, dass Jesus ihn, den Zöllner, zur Nachfolge ruft, dass er, in Vers 29 geht es weiter, ein großes Essen bereitet in seinem Haus. Und er ist da nicht alleine, es spricht sich schnell herum, dass er seine Kollegen, also all diese Zöllner und all diese Sünder, zu sich ins Haus einlädt. Und Jesus ist auch da. Und Jesus ist mitten unter ihnen. Wieder ein Anlass für diese Schriftgelehrten, wieder ein Anlass für diese Pharisäer zu murren, zu klagen, zu kritisieren, zu richten. Und sie kommen in Vers 30. Interessant, dass sie auch kommen. Aber sie kommen nicht zum Mahl, um zu essen. Sie kommen nicht, um Tischgemeinschaft mit denen zu haben, weil die sind ja Sünder, die sind ja unrein. Da könnte man sich ja eventuell anstecken. Mit denen will man nichts zu tun haben. Aber man kommt trotzdem, um, wie man so schön sagt, seinen Senf dazu zu geben. Das kann man ja irgendwo nicht lassen. Als Pharisäer muss man unbedingt seine Meinung äußern. Und sie kommen, Vers 30, und fragen, die Jünger, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Warum macht ihr das? Warum? Wenn jemand eine Frage stellt, gibt er immer auch etwas von sich preis, nicht wahr? Wenn du etwas von dir gibst, dann gibst du von dir etwas preis. Und was sie hier mit dieser Frage bezwecken, das ist ja impliziert. Und diese Frage, das ist ganz klar ein Spiegel auch von ihrem Verhalten. Sie würden es ja niemals tun. Und darum ist diese Warum-Frage ja hier nicht unbedingt so eine neugierige Frage wie, wir finden das ja interessant, was ihr da macht. Das finden wir erstaunlich, was ihr da macht. Könnt ihr uns sagen, warum, wieso, dass wir es verstehen und eventuell auch nachmachen? Das ist ja nicht der Grund für ihre Frage. So könnte ja auch jemand kommen und fragen, nicht wahr? Warum hältst du den Sabbat? Ich finde das interessant. Warum bist du Christ? Warum gehst du in die Kirche? Warum machst du dies und das und jenes? Das können ja alles auch interessante Fragen sein, die einen anderen dazu bewegen, sein Verhalten zu reflektieren und vielleicht zu verändern. Die Pharisäer kommen hier nicht mit diesem Anlass, nicht mit dieser Motivation, nicht mit diesem Warum, sondern dieses Warum ist ganz klar ein Vorwurf. Sollen die Jünger jetzt etwa ihr Verhalten rechtfertigen vor den Pharisäern? Müssen sie jetzt einen Grund darlegen dafür, dass sie das machen, was sie machen? Was soll man denn darauf antworten? Wenn du weißt, dass der Kritiker dich fragt, und du sollst nun diese Frage beantworten, was gibst du dann für eine Antwort? Wenn du weißt, du wirst gefragt aus Neugier, dann gibst du doch die Antwort ganz anders, als wenn es direkt ein Vorwurf ist. Und du musst dich jetzt rechtfertigen. Wenn du weißt, dass der andere das eh nicht annimmt, dann wirst du ihm doch nicht, wie sagt man so schön, Perlen vor die Säue werfen. Warum? Warum? Ja, warum denn nicht, hätten sie sagen können. Aber während die Jünger noch da sitzen und überlegen, weil sie werden ja nun kritisiert durch diese Frage, was sie da machen, ist es ihr Herr und Meister, Jesus Christus, der für sie antwortet. Sie müssen sich nicht selbst erst rechtfertigen und erklären. Es ist Jesus, der für sie Partei ergreift und sagt in Vers 31, eines von diesen wunderschönen Bildern, die hier in diesem Abschnitt vorkommen, er sagt, Vers 31, nicht die Gesunden brauchen den Arzt. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Bist du krank? Dann bist du froh, dass du einen Arzt hast. Manchmal suchst du vielleicht noch lange nach einem Arzt, der dir helfen kann, bis das Wehwehchen vorbei ist. Bist du gesund? Dann wirst du froh sein, dass du keinen Arzt brauchst, oder? Aber ab und zu ist es doch sicherlich angebracht, auch mal zu einer, wie nennt man es hier in Österreich, gesunden Untersuchung zu gehen. Blutbild machen zu lassen, mal auf die Werte zu schauen. Und da kann es durchaus passieren, dass du dich vielleicht kerngesund fühlst. Aber der Befund sagt was anderes. Was dann? Du denkst, du bist gesund, du fühlst dich gesund, aber der Befund sagt was anderes. Der Arzt, der Experte sagt was anderes. Wer hat dann recht? Der Arzt? Der Befund? Oder dein Gefühl? Wisst ihr, das Tragische hier an dieser Sache ist ja, wer definiert gesund und wer definiert krank? In diesem Zusammenhang, wie Jesus ihn hier meint. Die Pharisäer gaben sich selbst die Diagnose gesund. Sie gaben sich selbst den Befund keinen Mangel. Wenn du sie gefragt hättest, sie wären die Perfekten. Drum sahen sie sich ja auch in dieser Rolle, anderen zu sagen, was sie besser machen sollen. Das Tragische daran ist aber, dass sie eigentlich die Kranken sind. Denn sie leiden an einer großen, großen, schweren Krankheit. Und diese Krankheit ist Stolz. Und aus diesem Stolz kam ja diese Kritiksucht und dieses Recht haben wollen, bis hin zu diesen Begierden, bis hin zu einer Unversöhnlichkeit, Beratungsresistenz, sich nichts mehr sagen lassen zu wollen und am Ende neidisch auf Jesus schauen, der doch so anders war als sie. In seiner Demut gab er ihnen einen Spiegel für ihren Stolz. Sie litten an dieser Krankheit und das Tragische an dieser Krankheit ist, dass sie einen blind macht. Blind für den eigenen Zustand. Da meint jemand, es fehlt ihm nichts, dabei hat er großen Mangel. Und er ist eigentlich verloren und sieht es nicht. Das ist das Tragische. Nun sagt Jesus selber, er ist nicht gekommen, um die Gerechten zu berufen, sondern Sünder zur Buße, Vers 32. Und wenn die Pharisäer sich als gerecht sehen, dann werden sie den Gerechten nicht brauchen. Die Sünder jedoch, die Zöllner, die wussten das, dass sie krank sind und dass sie Jesus brauchen. Und Jesus war für sie da. Drum werden die Pharisäer ihn immer wieder dafür kritisieren, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Dieser hat Tischgemeinschaft mit diesen Sündern. Nur nach dieser Auseinandersetzung wollen die Pharisäer nicht gleich die ganze Sache gehen lassen, sondern kommen in Vers 33 wieder mit einer Warum-Frage. Warum? Und wie ich schon erwähnt habe, das ist nicht einfach nur so eine neugierige Frage, um was dazu zu lernen, sondern eher eine Frage, um einen Vorwurf, eine Kritik loszuwerden. Warum? Warum fasten die Jünger des Johannes so oft? Ja, warum fasten die so oft? Und verrichten ihre Gebete und ebenso auch die der Pharisäer. Ja, schaut mal, wie fromm wir sind. Wir fasten sehr oft, machen daraus auch kein Geheimnis. Ja, wir fasten, wir machen das und wir beten. Und du kannst uns an den Straßenecken stehen sehen, wie wir da beten. Warum machen wir das? Das ist die Frage, die sie stellen. Ne? Warum machen die das? Du aber, die Deinigen, ihr esst und trinkt. Nun, ist am Fasten irgendwas Schlechtes? Natürlich nicht. Hat jemand schon mal gefastet von euch? Das kann man machen. Manchmal muss man vielleicht sogar auch aus medizinischen Gründen fasten. Ich musste das mal, 3 Tage lang. Da wurde Untersuchung vorgenommen. Wurde von oben reingeschaut, wie es im Magen aussieht und von hinten auch noch 3 Tage Fasten. Es war am Anfang schwer, aber es ging dann. Und war dann eh alles okay. Aber es sollte mal nachgeschaut werden. Ja, Fasten ist okay. Und beten, ist an Gebeten irgendwas schlecht? Ja, natürlich nicht. Beten ist doch gut. Beten ist doch gut und ich hoffe, ihr macht das. Jeden Tag. Mehrmals. Nicht nur einmal die Woche. Also Fasten ist gut, Beten ist gut. Ist irgendwas Schlechtes an Essen? Weil der Vorwurf kommt ja auch so rüber, ne? Ihr esst und ihr trinkt. Ist irgendwas Schlechtes am Essen? Natürlich nicht. Wir dürfen essen. Wir müssen essen. Ist irgendwas Schlechtes am Trinken? Natürlich auch nicht. Wir dürfen trinken. Ja, was ist dann hier das Problem? Was ist das Problem? Was machen denn jetzt hier die Pharisäer, Jesus und seinen Jüngern zum Vorwurf? Ist es die Tischgemeinschaft mit den Sündern? Stören sie sich daran? Ärgern sie sich daran? In gewisser Weise klingt es so, oh, schaut mal, wie fromm wir sind. Wir fasten, wir beten, wir tun das. Ihr tut es nicht. Unsere Frömmigkeit ist doch größer als eure. Sie vergleichen sich. Und dieser Level von Vergleichen führt immer dazu, dass sich jemand als besser sieht, als höher, als frommer. Jesus antwortet darauf, nicht rechtfertigend, sondern auch fragend. Das ist seine Strategie. Wenn die Pharisäer Fragen stellen können, kann Jesus auch Fragen stellen. Okay. Vers 34. Könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Könnt ihr die Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Das ist interessant. Jesus verwendet hier ein wunderschönes Bild. Seid ihr schon mal auf einer Hochzeit gewesen? Geht man zu einer Hochzeit, um zu fasten? Natürlich nicht, oder? Also man weiß, wenn man zu einer Hochzeit geht, wenn man eingeladen ist bei einem Hochzeitsmahl, darauf freut man sich doch, weil da gibt's Essen, das gibt's sonst zu Hause nicht. Das macht doch sonst keiner zu Hause, so ein üppiges Mahl. Das ist so wie Potluck, was wir hier haben und das noch mal 10 so ungefähr. Ja? Da gibt's Sachen, die gibt's sonst zu Hause nicht. Natürlich, da gibt es viel Essen und das ist lecker. Man geht doch nicht zum Hochzeitsmahl, um zu fasten. Nein, das Fasten ist dann danach. Vielleicht auch davor, aber nicht während der Hochzeit. Und Jesus, er spricht von einer Hochzeit. Also wollte er sagen, wir haben jetzt hier gerade ein Hochzeitsfest. Und ich bin der Bräutigam. Und ich bin jetzt gerade mitten hier bei diesem Hochzeitsfest. Und meine Jünger, das sind die Gäste. Die kann man doch jetzt nicht fasten lassen, während das Hochzeitsmahl stattfindet. Das geht doch nicht. Aber, Vers 35, es werden Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Diese Tage werden kommen. Da ist er nicht mehr da. Da können sie nicht mehr anfassen. Er ist schon noch gegenwärtig, aber auf eine andere Art und Weise. Und manchmal, weil wir ihn nicht sehen, können eben genau diese Zweifel kommen. Ist er wirklich da? Weil wir ihn eben nicht sehen. Und dann, sagt er, dann werden sie fasten. Worum geht's also beim Fasten? Was ist Sinn und Zweck vom Fasten? Oh, du kannst fasten. Von mir 7 Tage lang, einen ganzen Monat lang. Und es gibt verschiedene Kuren, die man machen kann, und die sind sicherlich alle auch gut und gesund, aus gesundheitlichen Gründen, weil ein Arzt dich vielleicht dazu, weil der Arzt das verordnet, weil du es machen musst für eine Untersuchung. Aber ein Fasten aus religiösen Gründen, da weist Jesus darauf hin, dass die Pharisäer das zur Schau stellen. Matthäus Kapitel 5 bis 7 in der Bergpredigt, da spricht er das auch schon an. Ja? Dass sie das zur Schau stellen, dass sie es sogar alle wissen lassen, um dadurch zu zeigen, wie fromm ich bin. Oh, das ist nicht Sinn und Zweck vom Fasten. Darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Sondern hier in diesem Abschnitt wird uns gesagt, sie werden fasten, wenn der Bräutigam von ihnen genommen wird. Warum? Um mehr Gemeinschaft mit ihm zu haben. Um in eine tiefere Beziehung mit ihm zu kommen. Denn jetzt, wo er anwesend war, hatten sie diese Beziehung mit ihm. Es war ein Hochzeitsfest, da brauchten sie kein Fasten. Aber es gibt eine Zeit, wo er nicht mehr da ist. Und um diese Gemeinschaft dann zu haben, um mit ihm zusammenzukommen, um eine tiefere, innigere Beziehung mit ihm zu haben, deswegen fasten. Das geht meinem Bruder und meiner Schwester nichts an. Das ist nur zwischen ihm und mir. Und so gehe ich in eine tiefere Beziehung mit ihm. Und das ist selbstverständlich auch verbunden mit einem Gebet, weil im Gebet reden wir mit ihm. Fasten und Beten gehört zusammen. In Jesaja 58, da spricht er die Situation an, dass das Volk Israel zwar fastet, aber was ist das für ein Fasten, sagt er hier in Jesaja 58, Vers 4. Ich lese es einfach vor. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt? Wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet, willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Jesaja 58, 4 bis 5 war das. Ein bisschen mit Humor, ja? Den ganzen Tag herumläuft wie so ein Strohhalm. Ist das ein Fasten, was dem Herrn gefällt? Und die Antwort kommt ganz klar. Sie liegt auf der Hand, die Antwort. Nein, nein. Das ist doch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Darum kann es doch nicht gehen. Darum geht es doch auch nicht bei der christlichen Religion, bei der Religion, die Jesus Christus bringt. Dass man den ganzen Tag traurig ist. Wo ist dann die Freude? Und nachdem Jesus ihnen dieses Gleichnis erzählt hat, ihr merkt, dieser Abschnitt ist voller Bilder, kommt noch ein weiteres Bild in Lukas 5. In Vers 36. Er sagt ihnen noch ein weiteres Gleichnis und sagt, niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das Neue. Und der Lappen von dem Neuen passt nicht zu dem Alten. Und niemand, Vers 37, füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Und niemand, zum dritten Mal dieses Niemand, ja, niemand, der Alten trinkt, will sogleich Neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Der Zusammenhang ist wichtig, um zu verstehen, was Jesus hier mit diesen Bildern meint. Offensichtlich gibt es da was Altes und es gibt was Neues. Und wenn man das versucht, miteinander zu kombinieren, wird das nicht funktionieren. Nein, im Gegenteil, es richtet sogar großen Schaden an. Alten Stoff, neuen Stoff miteinander zu kombinieren, zerreißt, das funktioniert nicht, sagt Jesus hier. Alter Schlauch, neuer Wein zusammenzubringen, richtet Schaden an, funktioniert nicht, keine Chance. Was ist das Alte? Was ist das Neue? Das Alte war sicherlich die Haltung der Pharisäer, ihre Einstellung, ihr Gottesbild, ihre Tradition, die Überlieferung, die sie so hochgehalten haben, obwohl es doch nur Menschengebote sind. Aber an denen haben sie so festgehalten, an ihrer Art und Weise des Fastens in der Öffentlichkeit, des Betens in der Öffentlichkeit. Oh ja, es kann sich ganz schnell mal so eine Tradition einschleichen und dann steht plötzlich die Tradition über dem Wort Gottes. Es ist ihr Aberglaube, es ist ihr falsches Gottesbild, es ist im Grunde auch ihre Werksgerechtigkeit, ihre Gewinnsucht, ihre Kritiksucht, ihr Hang danach, andere zu richten und zu verurteilen, obwohl diese Rollen doch schon vergeben sind. Das ist das Alte. Das passt nicht mit dem Neuen zusammen. Und was ist das Neue? Das Neue ist sicherlich das, was Jesus bringt. Das ist ja an sich nicht neu. Wir finden das ja schon im Alten Testament. Aber die Pharisäer hatten durch ihre Gebote, durch Menschengebote und durch ihre Art und Weise der Darstellung und der Verkündigung und der Einforderung und der Rechthaberei, haben sie dafür so viel Staub und so viel Sand und so viel Dreck draufgegeben, dass sie schon gar nicht mehr wussten, dass es so eine wunderschöne Botschaft ist. Die Botschaft der Gnade und der Liebe und der Barmherzigkeit, die Botschaft des Evangeliums. Wenn du jetzt dieses alte Gottesbild hast und dann kommt diese Botschaft von Jesus Christus, das passt nicht zusammen. Da geht was kaputt. Da zerreißt was. Und Jesus macht darauf aufmerksam. Wer versucht, das zusammenzubringen, der richtet großen Schaden an. Habt vielleicht schon mal gehört, zur Aufbewahrung von Wein hat man, weil das ist ja ein Gärungsprozess, einen neuen Lederschlauch verwendet, damit er auch diesen Spannungen standhalten kann. Und wenn man jetzt einen Schlauch, der das schon aushalten musste, jetzt nimmt, um dort neuen Wein reinzumachen, das wird explodieren. Die Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer hielten an ihren Überlieferungen, an den von Menschen gemachten Geboten fest. So waren ihre Herzen so ausgetrocknet wie diese alten Weinschläuche. Ihre eigene Gerechtigkeit hielten sie für völlig ausreichend und sahen kein Bedürfnis darin, Jesus zu brauchen. Gottes lebendige Wahrheit wird jetzt hier verglichen mit gärendem Wein. Kriegen wir das auf die Reihe? Gottes lebendige Wahrheit wird hier mit gärendem Wein verglichen, der in neue Schläuche gehört, der, wenn du ihnen alte Schläuche tust, Schaden anrichtet. Jeder Versuch, die Lehre Jesu mit der bestehenden Religion zu vereinbaren, musste fehlschlagen. Es brauchte also neue Schläuche. Wofür stehen denn hier diese neuen Schläuche? Wofür steht dann dieses neue Gefäß? Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und wenn er nicht diese neue Schöpfung ist, nimmt aber dieses Neue auf, besteht dann nicht die Gefahr, dass Schaden entsteht? Darauf hat Jesus die Pharisäer hingewiesen. Darauf hat Jesus auch seine Jünger hingewiesen. Das heißt, es braucht ganz praktisch eine Wiedergeburt, eine Bekehrung, eine Sinnesänderung. Das fängt natürlich im Denken an, das ist klar. Und eins ist auch klar, das lesen wir hier in Vers 30, ja? Niemand, der Alten trinkt, will sogleich Neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Wer mag schon Veränderung? Wer ist schon bereit zu sagen, heute ist alles anders? Manchmal ist Veränderung auch ein Prozess, der sich entwickelt, ist ja auch okay. Aber manchmal braucht es tatsächlich dann diesen Moment, wo du sagst, jetzt reicht's. Jetzt will ich nicht weitergehen. Und mir weiter schaden und anderen schaden. Ich möchte ab heute diese Veränderung. Denn ich glaube daran, dass der allmächtige Gott diese Veränderung heute schon in deinem Leben vollbringen kann. Dann warte nicht länger, sondern komm zu diesem Arzt, der dich zu sich ruft. Denn er will dich heilen. Komm zu dem Gerechten, er will dich gerecht machen. Er lädt dich ein, ein neues Gefäß zu sein, sodass du diese neue Botschaft aufnehmen kannst, dass es dich nicht zerreißt, dass es andere nicht schadet, sondern dass diese neue Botschaft in einem neuen Gefäß anderen zum Segen wird. Oder so, wie es auch in Hosea 6, Vers 6 ausgedrückt wird, denn an Liebe habe ich wohlgefallen. An der Gotteserkenntnis habe ich Wohlgefallen. Nicht am Opfer, nicht am Brandopfer. So lasst uns von ihm Demut lernen, so wie Jesus auch Liebe und Barmherzigkeit gezeigt hat. Und gerade auch heute, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, ist das für uns ja genau die Erinnerung daran, was er für uns getan hat. Seinen Dienst der Demut, seinen Dienst der Hingabe. Dass wir uns daran erinnern und dass wir uns auch so einander beschenken. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.